Ihr könnt ja gut rechnen, ne? 7 Worte, 4 Sonntage, ein Karfreitag. Wir haben es deswegen auch nur Worte Jesu am Kreuz genannt. Irgendwas muss hinten an der Seite irgendwo runterfallen. Vielleicht greift jemand, der Leitung macht, eins dieser 2 Worte, die wir nicht gesondert betrachten können, nochmal kurz auf. Heute ein kleines Novum. Wir teilen die Predigt heute in 2 Teile. Ich werde ungefähr 2 Drittel eine Geschichte erzählen. Aus der Sicht eines Menschen, der die Kreuzigung erlebt hat. Dann gibt es ein Lied und dann werden wir noch einen kurzen theologischen Betrachtung des Ganzen versuchen anzustellen. Mein Name ist Flavius. 35 lange Jahre diente ich in der glorreichen römischen Armee, während der letzten 10 Jahre im Rang eines Hauptmanns. Vor 2 Jahren bin ich aus der Armee entlassen worden. Die Offiziere, die all die Schlechtereien ihrer Soldatenlaufbahn überlebt haben, werden von unserem Kaiser Tiberius mit einem kleinen Landgut beschenkt. Mein Gut liegt direkt neben der Straße, auf der man ungefähr einen Tagesmarsch braucht, um nach Regium im Norden zu kommen. Hier kann ich meinen Lebensabend verbringen. Von meinem höchstgelegenen Weinberg kann ich hinüberblicken auf die Insel Sizilien. Ich weiß nicht, womit ich es verdient habe, dass es mich für meine letzten 15 Dienstjahre damals in den verrufensten Winkel des Römischen Reiches verschlagen hat. 1,5 verfluchte Jahrzehnte war ich in Jerusalem stationiert, der Hauptstadt von Judäa. Ich habe es aufgegeben, dieses Land und seine Bewohner verstehen zu wollen. Wie überall werden auch hier immer wieder Herrscher durch Intrigen irgendwie zu Fall gebracht und Aufstände müssen niedergeschlagen werden. Wir mussten für Ordnung sorgen. Was in Judäa allerdings speziell ist, es herrscht ein undurchdringliches Durcheinander von Politik und Religion. Da und dort tritt irgendein Heilsbringer auf, sorgt eine Weile lang für Unruhe und verschwindet dann wieder sang- und klanglos von der Bildfläche. Ich habe versucht, meine Aufgaben zu erledigen, habe auch versucht, ein menschlicher Vorgesetzter zu sein. Mein Dienstherr war Pilatus. Ehrlich gesagt sah ich ihn nicht so oft, sodass ich weitgehend autonom etwas unternehmen konnte. Zu Kampfeinsätzen bin ich zum Glück in meiner Zeit als Hauptmann nicht mehr abkommandiert worden. Ich hatte mit meinen Männern eher so diese Aufgabe, polizeiliche Aufgaben in der Stadt wahrzunehmen, für Ordnung zu sorgen, bei Schlägereien einzugreifen, hier und da mal eine Verhaftung und gelegentlich eine Hinrichtung. Im Hinrichten sind wir Römer Profis. Ich weiß nicht mehr, an wie vielen Kreuzigungen ich beteiligt war. Es waren wohl Hunderte. Der Weg zum römischen Frieden, zur Pax Romana, war gepflastert mit Hinrichtungen derer, die in irgendeiner Form Widerstand leisteten. Ich sag euch, Kreuzigungen sind zum Kotzen. Die zum Tod Verurteilten werden oft zuerst gefoltert und dann nackt ans Holzkreuz genagelt oder gebunden. An manchen Orten waren es feste Holzgestelle, die dafür verwendet wurden. Manchmal standen die senkrechten Balken der Kreuze bereits und oft mussten wir auch die ganzen Kreuze zuerst aufrichten. Nach der Kreuzigung folgte jeweils das stundenlange, manchmal tagelange Warten auf das Eintreten des Todes. Die Gehängten bekommen dann zuerst Probleme mit dem Atmen. Wenn sie endlich tot sind, dann trennt sich das Blut und wir stachen jeweils zur Kontrolle in die Seite der toten Gekreuzigten. Es kam nicht Blut, sondern eine wässrige Flüssigkeit heraus. Meine einzige Waffe gegen dieses Grauen war die innere Abstumpfung. Ein innerster Kern allerdings wehrte sich immer dagegen. Eine meiner vielen Kreuzigungen ist für mich lebensbestimmend geworden. Es war im Frühjahr des 18. Regierungsjahres des Kaisers Tiberius. Ein wütender Mob brachte sehr früh an einem Morgen einen Mann vor das Tor des Palastes von Pilatus. Er war gefesselt, er sah arg zerzaust aus und dort übernahm ich den Gefangenen. Den wirren Gesprächsfetzen um mich herum entnahm ich, dass er Jesus heiße, aus Nazareth komme und schon Kranke geheilt habe. Sohn Gottes und König der Juden nenne er sich. Meine Soldaten führten diesen eigenartigen König in den Palast hinein und riefen dann die ganze Kohorte zusammen. Und sie begannen allerlei Unfug, begannen Spott mit ihm zu treiben. Sie inszenierten eine entstellte Krönung. Sie legten ihm einen Purpurmantel an, sie flochten eine Krone aus Dornen und sie drückten ihn sie auf sein Haupt, bis das Blut herunterlief und sie grüßten ihn: Heil dir, König der Juden! Sie schlugen mit einem Stock auf seinen Kopf, sie spuckten ihn an, sie knieten sich vor ihm und taten so, als würden sie ihm in irgendeiner Weise Ehre erweisen. Irgendwann wurde es mir zu bunt. Und ich befahl, den Mann in Ruhe zu lassen. Sie nahmen ihm den Purpurmantel wieder ab. Sie zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Der Gefangene war arg mitgenommen. Er bot einen jämmerlichen Anblick. Kopf und Rücken voller Striemen von Stockschlägen. Blut klebte im Gesicht und in den Haaren und an den zerlöcherten Kleidern. Der Mann aus Nazareth ertrug alle Misshandlungen mit Geduld eines Lammes. Seine Augen fielen mir auf. Sie zeigten weder Hass noch Apathie. Sie blickten weder wütend noch abgestumpft, sondern unendlich traurig. Und gleichzeitig, ich wagte es kaum, es wahrzuhaben, unendlich liebevoll. Pilatus verhandelte mit den führenden Juden. Sie hatten offensichtlich das Ziel, diesen Mann zu beseitigen. Pilatus war die Sache peinlich, auch er verstand von diesen religiösen Konflikten dieses eigenartigen Volkes nicht wirklich viel. Als Pilatus hörte, dass Jesus aus Galiläa stamme, da glaubte er, sich aus der Affäre ziehen zu können. Er sandte ihn nämlich zu Herodes, dem Machthaber in Galiläa, der zu der Zeit gerade in Jerusalem war. Jesus wurde zu Herodes gebracht. Von dem kam er aber ziemlich postwendend wieder zurück. Er offenbar wollte sich auch Herodes nicht die Finger verbrennen. Und dann war Pilatus der Sache überdrüssig. Um sich dieser Sache zu entledigen, gab er dem Drängen der jüdischen Kreise nach und unterschrieb das Todesurteil. Er warf eine kleine Schriftrolle von seinem Balkon hinunter direkt Jesus vor die Füße. Jetzt waren wieder meine Leute dran. Zwei andere zum Tode verurteilte Verbrecher wurden aus dem Kerker geholt. Wir banden alle drei den Querbalken des Kreuzes auf den Rücken und ehrlich gesagt, Jesus kam nicht weit. Er brach unter der Last zusammen und ich befahl einem meiner Männer, die Seile zu durchschlagen, packte einen am Wegrand Stehenden und befahl ihm, Jesus das Holz nachzutragen. Es war ein Mann mit Namen Simon, stammte aus Kyrene. Wir führten die drei vor die Stadt hinaus auf den Hinrichtungshügel, der wegen seiner Form der Schädel genannt wurde. Ich sagte schon, dass wir Römer-Profis im Hinrichten sind. Die Sache war schnell erledigt. Jetzt mussten wir dann nur noch die Kreuze überwachen. Man wusste nie, was noch alles passieren konnte, ob nicht irgendeine Gruppe wild gewordener Untergrundkämpfer einen Befreiungsversuch in letzter Minute unternahm. Das Volk am Fuße des Kreuzes tobte und spottete über Jesus. Der eine, der mit ihm gekreuzigt wurde, spottete mit. Er wurde von dem, der auf der anderen Seite von Jesus hing, zurechtgewiesen. Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Bist du doch genauso zum Tode verurteilt wie er? Aber du bist es mit Recht. Und wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da, der hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. So etwas hatte ich von einem Gekreuzigten noch nie gehört. Ich weiß zwar nicht genau, was er mit Paradies meinte, aber diese tiefe Gewissheit, die in seiner Stimme lag, die beeindruckte mich. Jetzt, wo alles wieder ruhiger war und die Dinge ihren gewohnten Lauf nahmen, hatte ich Zeit, die ganze Situation zu überblicken und über das Geschehene nachzudenken. Was mich von Neuem beeindruckte, waren die Augen Jesu. Mit Schmerz und liebevollem Blick schaute Jesus vom Kreuz herunter. Und er sah auf die spottenden Leute, auf mich, auf meine Soldaten, die ihm die Nägel durch die Hände und Füße getrieben hatten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hörte ich ihn sagen. Ich weiß nicht, ob nur ich es gehört hatte. Die Soldaten jedenfalls losten ungerührt untereinander seine Kleider aus, während mir das Blut in den Adern stockte. Vergib ihnen, hatte er gesagt. Er bat seinen Gott, den er Vater nannte, uns, mir, zu vergeben. Das war zu viel für mich. Ich musste mir die Hände vor die Augen halten, damit niemand sah, wie ich zu weinen anfing. Nach einigen leeren Schlucken hatte ich mich wieder unter Kontrolle und schlagartig wurde mir klar, hier hing kein gewöhnlicher Mensch. In diesem Mann steckte göttliche Vollmacht, die Vollmacht des Vaters, um sein Wort zu gebrauchen. Ich hatte den Eindruck, Jesus rede ständig mit jemandem. Er redete leise vor sich hin und dann sah ich in seinem Gesicht, dass er innerlich sehr bewegt war. Und mit der Zeit realisierte ich, dass er ununterbrochen mit seinem Vater im Himmel redete. Einmal hörte ich ihn flüstern, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Kurz darauf starb Jesus. Zuvor hatte er noch einmal gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein Tod trat bereits nach 6 Stunden ein. Ich weiß nicht, was mich veranlasste, laut zu sagen, was mir kurz vorher innerlich klar geworden war. Dieser Mann war in Wahrheit Gottes Sohn. So fuhr es aus mir heraus. Und jetzt sitze ich hier unter der Laube von meinem Landgut in Regium. Ich bin ein alter Mann geworden und habe viel Zeit. Langweilig wird's mir nie. Auf der Straße Richtung Regium ist immer viel los. Ochsenkarren mit Ware für den Markt rattern vorbei. Auch Armeeeinheiten kommen dann und wann vorbei. Richtung Süden, aber auch Richtung Norden. Hier und da bat ein Küchenchef der Kohorte, mich meinen Wein an die Soldaten zu verkaufen. Die bezahlen nicht schlecht, die Armee. Die sind immer ganz gut dabei. Auch einzelne Wanderer sind unterwegs und gelegentlich habe ich auch einen von ihnen beherbergt. Vergangene Woche übernachtete ein Mann namens Rufus bei mir. Neben seinen wenigen persönlichen Habseligkeiten trug er als einziges eine Schriftrolle bei sich. Rufus war anfänglich nicht sonderlich gesprächig. Nach einigen Gläsern Wein löste sich seine Zunge und ich habe von ihm erfahren, Rufus war vom reichen jüdischen Kaufmann Johanan aus Regium angestellt. Er arbeitete als Schreiber bei ihm. Vor Monaten wurde Rufus von Johanan nach Antiochia gesandt. Er gab ihm den Auftrag, dort eine bestimmte Schriftrolle aufzutreiben und abzuschreiben. Soweit hatte mich Rufus' Geschichte nicht sonderlich interessiert. Ich fand es etwas eigenartig, dass ein Kaufmann einen gut bezahlten Angestellten monatelang freistellt, nur um in den Besitz einer Schriftrolle zu gelangen. Als ich erfuhr, was der Inhalt dieser Rolle war, stieg meine Neugier schlagartig. Mein Chef ist Christ, berichtete Rufus. Er glaubt an einen Jesus von Nazareth. In Antiochia gibt es eine christliche Gemeinde und Jochanan hatte erfahren, dass es dort eine Sammlung von Worten von Jesus gebe. Es war gar nicht so schwierig, diese ausfindig zu machen, so habe ich mich also hingesetzt und sie abgeschrieben. Die lateinischen Buchstaben sind mir zwar lieber, aber mit den griechischen komme ich auch ganz gut zurecht. Einiges von dem, was ich da geschrieben habe, hat mir eingeleuchtet. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen, hat dieser Jesus zum Beispiel gesagt. Von einem Reich Gottes muss er viel gesprochen haben. Ich persönlich bin und bleibe skeptisch allem Religiösen gegenüber. Hier und da habe ich schon mal an den Kulten von Isis und Osiris teilgenommen. Das war zwar recht berauschend, aber innerlich hat es mich leer zurückgelassen. Ich konnte nicht länger an mich halten. Bitte zeig mir diese Rolle. Auch ich komme mit Latein besser zurecht als mit Griechisch, aber immerhin, Worte unseres Herrn Jesus und Heilandes Jesus Christus las ich auf der Außenseite der Rolle und nachdem ich sie geöffnet hatte, auch als Titel am Anfang der Rolle. Ich begann zu lesen und vergaß alles um mich herum. Ich war fasziniert und gleichzeitig schockiert. Diesen Mann habe ich gekreuzigt. Ich weiß nicht, wie lange mich das Lesen der Rolle gefangen nahm, als mich ein kräftiges Räuspern von Rufus in die Wirklichkeit zurückholte. Es scheint dich zu interessieren, meinte er trocken. Stockend zunächst, dann aber immer flüssiger, begann ich Rufus zu erzählen, unter welchen Umständen ich diesem Jesus begegnet war. Und je mehr Einzelheiten ich zu berichten wusste, desto mehr fasste Rufus Vertrauen zu dem, was er von mir zu hören bekam. Ich bin ja noch nicht bis zum Schluss der Rolle gekommen. Steht da etwas darüber, was Jesus am Kreuz gesagt hat? Nur ein einziger Satz, entgegnete Rufus. Und zwar, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Rufus drehte die Rolle an ihr Ende und zeigte mir den Satz. Das stimmt, das hat er gesagt, ganz am Schluss. Aber vorher hat er noch etwas anderes gesagt. Und ich begann Rufus zu berichten, wie tief mich das Wort Vater, vergib ihnen getroffen hatte. Auch vom Paradieswort zu einem der Gekreuzigten erzählte ich ihm. Rufus war bereits am Schreiben. Ich hatte ihn als Augen- und Ohrenzeugen offenbar überzeugt und ich diktierte ihm auch meine spontane Äußerung von damals, dieser Mann war in Wahrheit Gottes Sohn. Rufus meinte schlau, jetzt hat Jochanan sogar einige Jesusworte, von denen die in Antiochia ja gar nichts wissen. Nach einem Moment des Nachdenkens korrigierte er sich. Es ist wohl besser, deine Ergänzungen bei der nächsten Gelegenheit nach Antiochia zu melden. Vielleicht schreibt ja jemand noch mal eine ganze Lebensgeschichte von Jesus auf, dann kann man auch diese Worte verwenden. Jesus war tatsächlich Gottes Sohn, hatte ich gesagt. Ich begann mehr und mehr zu ahnen, was meine Äußerung für eine Tragweite haben musste. Etwas plagte mich massiv. Durch die gottvergessene Profiarbeit eines römischen Soldaten war ich zum Mörder von Jesus geworden. Warum gibt es überhaupt noch Leute, die an ihn glauben? Es sind doch so viele Heilsbringer aufgetaucht. Seine Anhänger behaupten, er sei am dritten Tag, also am Sonntag, auferstanden, erklärte Rufus. Mir kam die Geschichte mit der Bestechung wieder in den Sinn. Man wollte also unterbinden, dass sich diese Botschaft von der Auferstehung verbreitete. Offenbar mit wenig Erfolg. Dann war dieser Tod eventuell nicht sinnlos, fragte ich zaghaft. Gibt es irgendein Herrenwort, das eine Erklärung dafür abgibt? Rufus studierte eine Weile, er drehte die Schriftrolle hin und her, bis er das Richtige gefunden hatte. Da, lies, sagte er und legte den Finger auf eine bestimmte Stelle. Und ich las, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wer ist der Menschensohn? Fragte ich wieder aufschauend. Damit muss Jesus sich selber gemeint haben. Woher das Wort Menschensohn kommt, weiß ich auch nicht. Man müsste die heiligen Schriften der Juden besser kennen, um manches zu verstehen. Mir war ganz schwindelig. Was mir da in Ansätzen klar wurde, überstieg meinen Verstand. Ich war ein Werkzeug im Heilsplan des Vaters im Himmel gewesen. Aber nicht diese gewissermaßen schicksalhafte Verstrickung in den Tod Jesu war es, die mich entschuldigte. Vater, vergib ihnen, hatte er gesagt. Dies gilt in einem noch viel umfassenderen Sinn als nur in Bezug auf meine Beteiligung an seiner Kreuzigung. Dieser Jesus hat sein Leben hingegeben als Lösegeld für mich. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein einzigartiger Satz, was für besondere Worte, gesprochen von jemandem, der am ein Kreuz genagelt, gerade noch verspottet, geschlagen, gedemütigt und schwer gefoltert wurde, nachdem ihn einige seiner besten Freunde verraten haben und nachdem eine Menschenmasse gebrüllt hatte, kreuzige ihn. Da hängt er an einem Holzbalken und das Erste, was er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist unglaublich, oder? Alles andere hätte man erwartet. Fluchen, schimpfen, schreien oder jammern. Aber Jesus bittet liebevoll für seine Peiniger um Vergebung. Er fleht geradezu um Gnade bei Gott. Er bittet Gott um Vergebung für sie, wünscht ihnen Gutes. Und irgendwie frage ich mich da, was hätte ich gesagt? Was hätte ich getan? Wäre ich dazu überhaupt in der Lage? Beziehungsweise wollte ich das überhaupt? Bei all dem, was die Menschen Jesus vor und während der Kreuzigung angetan haben, stellt sich mir die Frage, müsste ich dann nicht jeder und jedem vergeben für alles? Massenmörder, Serientäter, Vergewaltiger, Kinderschänder, Kriegsverbrecher, Drogenhändler? Ich denke, ich könnte das nicht. Und vielleicht kann es Jesus auch nicht. Denn er überlässt das Vergeben offensichtlich dem Vater. Vater, vergib ihnen. Er, der so oft in Gottes Namen gesprochen, gehandelt und auch vergeben hat, legt in diesem Fall das Schicksal der Menschen in Gottes Hand. Mit seinem ersten Wort am Kreuz ist Jesus ganz konsequent. Er hat in der Predigt vor den Zuhörenden sehr deutlich gefordert, in Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und genau das macht er hier. Auch in der schlimmsten Stunde seines Lebens zeigt er damit, dass er das, was er gelehrt hat, auch lebt. Er betet für diejenigen, die ihn ans Kreuz gebracht haben und er bittet für die, die ihn verfolgen. Ändert das irgendwas an seinem Zustand? Äußerlich betrachtet wohl kaum, aber innerlich und wie? Jesus lässt sich sein himmlisches Ja zum Leben selbst von dem abstoßendsten Nein nicht zerstören. Und diesem Ja zum Leben, dem wollen wir noch ein wenig auf die Spur kommen. Vergebung ist die stärkste Kraft im Universum. Jesus wusste, wie Hass Menschen und Beziehungen von Menschen zerstört. Und darum hat er in allem einen Weg gesucht, in dem er Hass mit Liebe konfrontiert hat. Wenn wir Menschen hassen, berauben wir uns unserer Freiheit. Hass zwingt uns nämlich, uns in Gedanken immer wieder mit denjenigen zu befassen, die uns Übles getan haben. Und genau damit verleihen wir diesen Leuten eine zerstörerische Macht über uns. Wer sich von seinem Hass bestimmen lässt, gibt auch dem damit verbundenen Nein zum Leben seinen Raum. Und Jesus lässt sich nicht darauf ein. Anstatt die zu hassen, die ihn zerstören wollen, sorgt er sich um sie. Er lässt sich auf die todbringende Spirale von Wut und Vergeltung nicht ein. Er steigt aus diesem zerstörerischen Spiel von Gewalt aus. Wie? Indem er den Menschen Gottes Vergebung wünscht. Und er erklärt ihnen damit: Meinen Hass bekommt ihr nicht. Eigentlich könnte man es so ausdrücken: Jesus stirbt am Kreuz als ein Versöhnter. Er nimmt seinen Ärger, seinen Schmerz, seine Ohnmacht nicht mit ins Grab, sondern er überwindet sie. Er wird bestimmt von der himmlischen Weite, die in ihm wohnt. Stellt sich noch die Frage, was bedeutet, denn sie wissen nicht, was sie tun? Wussten die Menschen nicht, was sie taten? Wussten die Soldaten nicht, die Jesus ans Kreuz nagelten, etwa nicht, wie sehr er schmerzt, wenn einem jemand Nägel durch Handgelenke und Füße treibt? Natürlich wussten sie das. Das kann man gar nicht nicht wissen. Generationen von Schriftauslegern haben nach Erklärungen gesucht für diese spezielle Formulierung des Wortes vom Kreuz. War damit gemeint, dass die Leute nicht wissen, dass er der Sohn Gottes ist? Das ist eher unwahrscheinlich, denn die Römer erinnerten ja sogar mit ihrem Schild Jesus von Nazareth, König der Juden, alle Anwesenden daran, dass dort eventuell der verheißene Messias des Volkes Israel hingerichtet wurde. Tatsächlich wird in dem Satz "Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun" überhaupt nicht deutlich, wen Jesus dabei vor Augen hat. Meint er die Jünger, die ihn verraten haben? Die Soldaten, die einen mörderischen Auftrag erfüllten? Oder eben doch alle Menschen, die nicht wissen, was sie tun? Ja, könnte es letztlich sein, dass auch wir es bitter nötig haben, dass Jesus für uns bei Gott eintritt und für uns um Vergebung bittet? Worin besteht das Geheimnis der Vergebung? Worin besteht das Geheimnis der Vergebung? Darin, dass ich durch die Vergebung dem Ja zum Leben Raum gebe. Und jedes Ja zum Leben macht uns lebendiger. Und jedes Nein tötet etwas in uns. Und insofern überwindet Jesus den Tod nicht erst in der Auferstehung. Nein, er überwindet ihn schon in dem Moment, in dem er Gott um Gnade für die Menschen um sich herum bittet. Der Moment, in dem er irgendwie auch für uns bittet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen. Hat seinen Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen.